So, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt wieder dauerhaft da, aber ich nehme an, Jörg hat mich gut vertreten. Er hat mit Ihnen am 29.04. dieses Kapitel Verschlüsselung bearbeitet. Sie haben symmetrische und asymmetrische Verfahren kennengelernt. Bei den symmetrischen nochmal den etwas schon betagten DES sich angeschaut, um einfach zu sehen, wie so grundsätzlich diese Verfahren funktionieren. Und das ist ja in Form von Triple Test immer noch in Betrieb. Der aktuelle Standard ist AES oder auch Einladalgorithmus genannt, der sehr sicherer ist als der alte S und auch was die programmatische Stärke betrifft, anpassbar an verschiedene Bedürfnisse. Das Problem der symmetrischen Verfahren ist, dass sie zwar sehr schnell sind, größenordnungsmäßig Faktor 1000 schneller als asymmetrische Verfahren, dass aber eben der Schlüsselaustausch bei den symmetrischen Verfahren ein Problem darstellt. Erstens, wenn man sehr viele Schlüssel braucht, wenn man paarweise jeweils Verbindungen absichern möchte und dass man eben Schlüssel schwerlich dann über das Internet austauschen kann, solange man keine verschlüsselte Verbindung zu seinem Partner zur Verfügung hat. Und da kommen jetzt die asymmetrischen ins Spiel, die eben mit zwei Schlüsseln arbeiten, einem privaten und einem öffentlichen, sodass man es mit dem öffentlichen herausgeben muss, der aber nur mit dem privaten, den man geheim hält, zusammen funktioniert. Und das löst dieses Problem des Schlüsselaustauschs. Und die typische Einsatzweise ist dann auch die, dass man ein asymmetrisches Verfahren nur benutzt, um einen Schlüssel auszutauschen und dann in diesem ausgetauschten symmetrischen Schlüssel anschließend in sehr viel effizienterer Weise ein symmetrisches Verfahren einsetzen kann. Neben der grundsätzlichen Verschlüsselung von Nachrichtenkanälen geht es auch darum, die Authentizität sowohl der beteiligten Kommunikationspartner als auch der Nachrichten nachzuweisen oder sicherzustellen. Und dazu gibt es im Wesentlichen kryptografische Funktionen, die wiederum auf Hash-Funktionen beruhen. Und das wiederum mündet dann in sogenannte digitale Unterschriften. Das ist auch so eine Art Hash, den man über das gesamte Dokument ausrechnet und dann mit einem entsprechenden privaten Schlüssel sozusagen verschlüsselt. Und dann kann der Gegenüber durch Anwendung eines öffentlichen Schlüssels feststellen, dass der Urheber tatsächlich derjenige ist, der da unterschrieben hat. Okay, dann gab es aber noch im Kapitel 2 einiges nachzuholen, und das hat Jörg wohl letzte Woche noch getan. Er hat über die banalen Gefahren gesprochen, die im Rahmen des Betriebs von Rechensystemen lauern, und die lauern auch in Form von Brotkrümeln und von Motten und ähnlichen Dingen, die durchaus fatale Folgen haben können. Und natürlich auch irgendwie höhere Gewalt, Wasser, Feuer, Rauch, Explosion, Erdbeben, sind alles Dinge, um die man sich kümmern muss, wenn man für die Sicherheit eines eigenen Systems verantwortlich ist in einer Firma. Und dann gehören natürlich auch die böswilligen Angriffe dazu. Das können physikalische Angriffe sein, in Form von physischem Diebstahl. Rechner kann man unter den Arm nehmen, die Notebook-Klauerei in ICEs hat inzwischen schon epidemische Ausmaße angenommen. Deswegen man doch zunehmend Leute sieht, die ein kleines Schloss dabei haben und ihr Notebook mit dem Sitz oder mit dem Tisch irgendwie fest verbinden. Dazu gehört auch Vandalismus, dass man eben Leute daran hindern muss, physischen Zugang zu sensiblen IT-Anlagen zu kriegen und dass man eben auch die Kabel entsprechend gegen Abhören sichert. Wobei das Abhören ja auch subtil durchgeführt sein kann, dass man eben inzwischen in der Lage ist, auch auf 100 Meter Entfernung mit gar nicht so teuren Gerätschaften Bildschirminhalte mitlesen kann, aufgrund der Abstrahlung, die Bildschirme möglicherweise haben. Ganz wichtig ist das Thema Datensicherung, denn wenn immer Daten verloren gehen, absichtlich, unabsichtlich, durch höhere Gewalt, durch Düsseligkeit des Benutzers oder irgendwas anderes, ist es ganz wichtig, dass man diese Daten wiederherstellen kann. Und das kann man dann nur, wenn man regelmäßig in wohl organisierter Form Datensicherung betreibt. Und das ist etwas, was ich auch vielen von Ihnen empfehle, wenn Sie es noch nicht tun, für Ihre Privatrechner, also mit DVD, inzwischen DVD, zumindest das Wichtigste, was man so braucht. Und vorher hat gerade einer von meinen Mitarbeitern, der fast schon ein bisschen paranoid ist, in dem Zusammenhang erklärt, welche Sicherungsmaßnahmen er betreibt. Und er hat mindestens 6 oder 7 Sicherheitsmaßnahmen, die aufeinander aufbauen, wo 5 dann immer noch reichen, wenn der 6 immer versagen soll. Und ich mache das selber eben auch, ich habe alles mindestens 3-fach und dann noch 3-fach online und zusätzlich noch das sind Bandkopien, die jede Nacht in unserem Server runtergezogen werden. Das Letzte, was jetzt noch bleibt in diesem Kapitel 2, sind die rechtlichen Aspekte, bevor ich darauf eingehe. Nur noch ein Hinweis, den Jörg auch getragen hat. Sie müssen ja morgen ein Übungsblatt abgeben und wir sollen ein Sicherheitskonzept entwickeln. Er sagt nur, Sie müssen jetzt keine Romane schreiben, freut sich natürlich, wenn Sie das schön ausgearbeitet haben, aber wenn es irgendwie die 2, 3 Seiten sind, würde ich ausreichen, dann kann ich auch verletzen. Naja, das ist ein aus dem Grundschutzbuch mehr oder minder übernehmen, muss das nicht extra umformulieren.
Wenn man sie irgendwo in
im Willensviertel in Zehlendorf rumgehen und überall an der Tür probieren und vielleicht noch mit so einem rumgeschlagenen Schraubenzieher im Schloss rumfummeln, dann sich auch den Vorwurf gefallen lassen, sie wollten dort einbrechen und haben wahrscheinlich ein ziemliches Argumentationsproblem, die Polizei oder den Eigentümer von dem Gegenteil zu überzeugen, aber das braucht ihm keine Ahnung. Das ist zu sehr um die Willensitzer in Zehlendorf Sorgen machen, dass sie da ihre Freizeit damit verbringen, festzustellen, dass die Türen auch nicht sicher sind. Also Angriffe nur im Auftrag und mit Wissen der zuständigen Stellen des Systementscheiders. Ja. Ja, das ist Ausbildungsbuch. Also kein Einbruch, sondern
Ausbildungsbuch.
Ja, würde ich so sagen. Also ich bin, muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich bin kein Jurist und juristische Bewertungen fallen manchmal verblüffend anders aus, als man das mit gesunden Menschenverstand erwartet. Aber ich würde mal sagen, das entspricht einer Art Ausbildungsbuch. Weil zum Beispiel schon wieder § 202a Ausspähung von Daten darunter fallen könnte, weil sie latschen daher in irgendeinem Rechner herum und sich irgendwie der Frage an, die offensichtlich nicht für sie bestimmt sind. Also das Ausspähen von Daten ist strafrechtlich bedroht, dann natürlich alle Betrugsdelikte, wenn sie mit Hilfe des Computers durchgeführt werden, genauso strafrechtlich bedroht wie ohne Computer, auch durch unrichtige Gestaltung des Programms, wenn man sich damals ausdrücken kann. Es geht also bis zu Freiheitsstrafe. Dann ja, die Free Rider, das Erschleichen von Leistungen mit Hilfe von irgendwelchen Rechnern ist strafrechtlich bedroht. Fälschung beweiserheblicher Daten, also wer irgendwo einbricht in einen Computer und anschließend die Logfiles säubert oder korrigiert, diesen Einbruch dokumentiert, der macht sich dann zusätzlich noch das § 279 schuldig, weil er die beweiserhebliche Daten fälscht. Täuschung im Rechtsverkehr. Der Täuschung im Rechtsverkehr steht die fälschliche Beeinflussung einer Datenverarbeitung im Rechtsverkehr gleich. Also angenommen, Sie würden jetzt in irgendeinem Gericht, in irgendeinem Termin noch zu wahren, irgendwo eine E-Mail schicken, würden jetzt zu diesem Zweck Ihre lokale Systemuhr um einen Tag zurückstellen, damit Sie die Frist noch gewahrt haben. Das würde dann entsprechend auch in Ihrem im Kopf von Ihrer E-Mail nachvollziehbar sein und dann können wir Ihnen nachweisen, dass Sie die Datenverarbeitungsanlage fälschlich beeinflusst haben durch Zurücksetzen der Systemuhr um einen Tag, dann wäre das im Fall für den § 270. Klar, rechtswidrige Änderung, Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung von Daten ist betrachtlich bestraft. Dann Computersabotage ist in dieser Weise, also den Computer zerstören oder den Datenträger zerstören, auch das ist verboten, wenn es nicht Ihrer ist. Und das ist etwas besonders Pikantes. Ist bis heute noch umstritten, kam letztes Jahr ins Strafgesetzbuch gegen den erbitterten Widerstand eigentlich von allen Sachverständigen, weil nämlich hier sämtliche Hackerwerkzeuge, also der Besitz und die Verbreitung und die Bereitstellung von Hackerwerkzeugen unter Strafe gestellt wird, obwohl das Dinge sind, der ordentliche System- und Netzwerkadministrator selbst einsetzt, um die Sicherheit seines Systems zu überprüfen.
wir auch in dieser Koalition einsetzen, um ihnen die Gelegenheit zu geben, also den Passwortträger auszuprobieren. Wir bewegen uns da in einer juristisch problematischen Zone, wenn wir das tun. Also bei strenger Auslegung könnte man sagen, wir machen uns strafbar. Es ist bisher allerdings noch keiner deswegen verknackt worden. Also die paar Anzeichen, die es gab, führten zu Freisprüchen der entsprechenden Zonen. Aber man weiß es, wenn man es gibt, wie davon abhängig, an welchem Platz sind bei den Richtern also gerade gewählt. Also insofern stimmt es nicht ganz, dass noch kein Urteil bekannt ist. Die ersten Urteile, die ersten Prozesse bezüglich dieses 212 führten zu Freisprüchen. Ja, seit letztem Jahr gibt es dann auch das Telemediengesetz, was zwei bisherige getrennte Gesetze, nämlich zwei separate Gesetze zusammengeführt hat. Da geht es vor allen Dingen um die Haftung von Providern, von Internet-Providern, also von Zugangs-Providern, von Content-Provider, die natürlich unterschiedlich zu beurteilen sind. Wenn sie also Content-Provider sind, die eigenen Inhalte irgendwo ins Web stellen, dann sind sie für die Inhalte verantwortlich. Wenn sie aber jetzt nur Daten für andere hosten, also das Host für irgendwelche anderen Webseiten verantwortlich sind, dann hängt es davon ab, sind sie im Prinzip nicht verantwortlich für die Inhalte. Es sei denn, sie hätten Kenntnis davon oder würden irgendwie das sogar vorsätzlich unterstützen, dass diese Inhalte auf ihren Rechnern angeboten werden. Ausgenommen von der Haftung sind auch Provider, die jetzt, wie zum Beispiel Akamai, nur durch entsprechende große Web-Caches an zentralen Internetknoten als verschiedene Dienste beschleunigen, die also da eigentlich nicht zwischenspeichern und Beschleunigungszwecken und es jetzt als expliziter Host zur Verfügung in Erscheinung zu bringen. Dann geht es im Zusammenhang mit dem Angebot von Diensten auch um die Verwaltung von personenbezogenen Daten. Da gelten natürlich die Grundsätze des Bundesdatenschutzgesetzes, dass jede natürliche Person Eigentümer seiner Daten ist und insofern nicht explizit zustimmen muss, wenn irgendwo personenbezogene Daten übergeben gehalten werden. Wenn jedoch diese Daten nur gehalten werden, zu Abrechnungszwecken beispielsweise, dann ist es natürlich zulässig, dass für eine begrenzte Zeit auch Daten, wer wie lange gegeben telefoniert hat oder wer wie lange mit welchen anderen Internetmethoden verbunden war, sowas zu halten. Dienstanbieter darf zum Zwecke der Werbung, Marktforschung auch Nutzungsprofile erstellen, aber nur unter Verwendung von Pseudonymen, da also nicht praktisch mit Klartext jetzt ein Nutzungsprofil von einer ganz bestimmten Person erfassen, nur wenn er die ganz bestimmte Person vorher pseudonymisiert hat und eine Identifizierung oder eine Rückübersetzung diese Zwecke verwendet werden. Dann gibt es noch das Telekommunikationsgesetz, das legt entsprechende Grundsätze für Telekommunikation, also insbesondere für Telefonie, zugrunde. Das sind eben Dinge geregelt wie Fernmeldegeheimnis und Ähnliches. Und dass man eben auch verpflichtet ist, wenn man solche Dienste betreibt, technische Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, die eben das Fernmeldegeheimnis zusichern oder erzwingen, die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses erzwingen. Das ist so ein Paragraph, der eben die Anbieter von solchen Diensten verpflichtet, in Zusammenarbeit insbesondere mit Strafverfolgungsbehörden, Zugang zu Daten und anderen Sachen bereitzustellen. Und das ist auch immer eine Sache, wo Datenschützer und Sicherheitsbehörden aneinander geraten. Und wir haben das ja gerade auch erlebt in der Diskussion über die Online-Nutzung von Privat-PCs, die ja extrem umstritten ist. Und man kann sich jedenfalls auch gegen solche Sachen zum Beispiel schützen und jeder Rechtsverständige kann das nicht sogar. Es ist relativ schwierig, keine solche Bundesbürger, gerade bei solchen Leuten zu installieren, die über die entsprechenden Möglichkeiten verfügen.
Das Skript von Thomas Röhre.
Thomas Röhre ist Professor für Internetrecht an der Universität Münster. Er hat so in seiner Internetrecht-Vorlesung ein 600 Seiten Skript, schön PDF, also gut. Kann sich jeder runterladen, wird jedes Jahr, mindestens einmal im Jahr, aktualisiert. 3 Megabyte groß PDF-Dokument. Und da finden Sie dann auch die entsprechenden Interpretationen, rechtliche Bewertungen, einschlägige Urteile und so weiter und so fort. Zu all diesen Dingen und noch zu weiteren Dingen, wie zum Beispiel Urheberrecht und ähnliches, Vertragsrecht im Internet, auf die wir jetzt hier nicht eingehen, weil wir hier in dem Zusammenhang auch keine Rolle spielen. Auskunftsersuchen mit Sicherheitsbehörden. Auch sowas eben zusammenarbeiten mit Strafverfolgungsbehörden. Ja, hier noch ein paar Daten, inwieweit überhaupt solche Rechtsverletzungen aufgetreten sind. In Deutschland ältere Daten von 2003 und 2004, Sie sehen, bewegt sich in der Größenordnung von einigen zigtausend Delikten, die bekannt geworden sind. Tendenz grundsätzlich steigend. Aufgeschlüsselt hier nach Betrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten, also Bankkarten mit PIN. Fälschung, Beweis erheblicher Daten, Täuschung und Rechtsverkehr, schreibt man in Paragraphen 169 relativ wenige. Sabotage, schon etwas mehr, aber nachlassend. Ausspähen von Daten, auch nachlassend. Vielleicht
2003.
2003, das ist schade. Ich habe auch die Daten, die Leute irgendwie auch gebracht und haben es gewährt. Werkzeuge eingebaut, leider ist es eben nicht mehr gefallen. alles steigen, was wir auch sehen. Weitere Betrug im weitesten Sinne, die Dinge, die nicht in engerem Bezug zu diesen Computerprogrammen stehen, nur dass man ungefähr sieht, in welcher Größenordnung andere Straftaten. Also es läuft schon was in diesem Bereich. Ja, zur Information, das ist dieses Skript, auf das ich Sie hinweisen wollte. Dann kennen Sie ja auch die Daten, die Materialien des BSI, insbesondere das Grundschutzhandbuch. An Literatur gibt es weiterhin ein Buch von Chris Flieger, Security Computing, dann ein weiteres Buch über Internetrecht, was aber nicht so aktuell ist, wie das Buch hier, das Skripto von Thomas Röhring. Und dann gibt es natürlich inzwischen auch diverse Standards, ISO-Standards, die Dinge im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Durchführung von IT-Anlagen oder ordnungsgemäßen Betrieb von IT-Anlagen regeln. Code of Practice for Information Security Management. Und jeder Profi muss die also kennen und muss sich danach halten. Das Sicherheitskonzept der TU Berlin, was glaube ich immer noch gilt, obwohl es schon einige Jahre auf dem Buckel hat, finden Sie, ich habe den Link jetzt nicht überprüft, letztes Jahr lag es noch da, auf ungefähr 60 bis 70 Seiten und wurde von einer kleinen Arbeitsgruppe erstellt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass unser neuer Kollege Kau als Leiter des TUBIT und damit verantwortlich für IT-Security an der TU Berlin das sicherlich nächstes Mal überarbeiten. Gibt es noch Fragen dazu? So, nachdem wir jetzt zwei abgehandelt haben und drei auch schon abgehandelt ist, kommt unser nächstes Kapitel, Identifikation und Authentisierung. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass wenn Sie mit einem Rechensystem umgehen, dann haben Sie als Benutzer eine gewisse interne Repräsentanz, was man üblicherweise auch einen Account nennt. Und üblicherweise kommen Sie ohne einen solchen Account nicht an Ihr System heran. Insofern gibt es also diesen Account, interne Repräsentant oder interne Benutzer. Und es gibt natürlich die natürlichen Personen, das sind die externen Benutzer. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zuordnung von externen zu internen Benutzern. Man kann sich vorstellen, dass mehrere Personen denselben Account benutzen, dann wäre das eine N-zu-1-Abbildung. Man kann sich vorstellen, dass genau ein Benutzer genau einen Account hat an diesem System und es ist eine 1-zu-1-Zuordnung. Man kann sich aber auch vorstellen, dass eine Person mehrere Accounts hat, mit denen sie arbeiten. Das ist meine Frage an Sie. Aus Sicherheitsgründen, welches würden Sie für gut finden und welches würden Sie für weniger gut finden von diesen drei Möglichkeiten? Das fänden Sie am besten.
Eigentlich ist es für mich am besten gemischt zu sein. Das erste das ist das erste.
Das würden Sie als das sicherste bezeichnen. Das andere Meinung? Ja.
Passwort abgespeichert hat in irgendeiner Datei und auf diese Art und Weise gesammelt hat. Es hat einer nur rumgelaufen, hat überall, wo gerade keiner saß, ein Programm gestartet und hat so die Passwörter angesammelt. Und das ist im Prinzip auch so ein Fall, wo man dachte, ich rede jetzt gerade mit dem Betriebssystem, mit der Login-Prozedur des Betriebssystems. In Wirklichkeit habe ich aber mit einem Anwendungsprogramm eines böswilligen Kommilitonen geredet. Also auch das kann sein, man will eigentlich nur das haben, der rechtmäßige Benutzer soll mit dem echten System arbeiten,
Aber es kann eben ein Dringling versuchen, mit dem echten System zu arbeiten, und man kann auch einem rechtmäßigen Benutzer ein Täuschsystem vorspiegeln und ihn dazu bringen, irgendwelche vertraulichen Daten darum abzulegen. Sie wissen ja auch nicht, da poppen irgendwelche Fenster auf und wollen irgendwelche Passwörter von Ihnen haben. Und manchmal wissen Sie gar nicht, was meint der jetzt. Soll ich jetzt mein E-Mail-Passwort oder mein Systempasswort, oder habe ich für diesen Fall jetzt noch ein spezifisches Passwort? Also manchmal kommt man da echt ins Schleudern. Und gerade in Systemen, die nicht so ein Single Sign-On haben, wo man sich einmalig mit einem Passwort anmeldet und dann wird man anschließend eigentlich nicht mehr gefragt, ist man oft im Zweifel, ob das alles mit rechten Dingen zugeht und ob die jetzt berechtigt sind, Passwörter abzufragen. Identifikation heißt ja nur, dass ich irgendwie sage, wer ich bin. Das würde schon ausreichen, wenn man einfach sagt, please log in, und ich tippe dann ein heiß, und dann findet der einen entsprechenden Account, der heißt heiß, dann bin ich zufrieden. Das ist Identifikation. Das reicht aber nicht. Ich muss ja beweisen, dass ich heiß bin. Und dieser zweite Schritt, das ist dann erst die Authentisierung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man verifizieren kann, ob eine vorgegebene Identität echt ist. Und das kann man sich am besten merken durch diese drei Fragen: Was man ist, was man hat und was man weiß. Was man ist, das sind die unveränderlichen körperlichen Merkmale, die man für Authentisierungszwecke von Personen heranziehen kann. Was man hat, sind Gegenstände, die ausgehändigt werden, das können auch Schlüssel und Chipkarten sein. Und was man weiß, sind eben gemeinsame Geheimnisse zwischen dem, der seine Identität beweisen soll, und dem System, das die Authentisierung durchführt, die eben nur zwischen diesen beiden Parteien. Zusätzlich, aber nicht ausschließlich, kann man auch nochmal den Ort als weitere Information heranziehen. Das kann ein topologischer Ort in einem System sein, dass man einfach sieht, der loggt sich gerade an der Konsole ein. Das kann aber auch ein physikalischer Ort sein, wo man annimmt, dass irgendwelche Geräte, die da benutzt werden, GPS-Informationen aussparen können. Biometrische Merkmale. Die Daten, die Sie hier sehen, die sind schon ein bisschen betagt. Da gebe ich jetzt nicht mehr so viel drauf, ob das noch stimmt. Aber an den Größenordnungen, an der relativen Stärke der Verfahren untereinander hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. Es gibt also die Möglichkeit, eine Person aufgrund des Handabdrucks zu identifizieren. Ich habe da, glaube ich, immer die Bilder dazu. Ja, das ist einfach so eine Art Scanner, wo man die Hand drauflegt und dann macht und dann ist man identifiziert oder nicht. Gut, dann gibt es Fingerabdruckscanner, inzwischen auch auf vielen Notebooks verfügbar. Wer benutzt sowas? Keiner im Raum, der hat sowas an seinem Notebook. Aber sie benutzen es nicht. Okay. Verstehe, ich würde es auch nicht benutzen, glaube ich.
Mein Kollege, dessen Industriegebäude wurde mit so einem Fingerabdruckscanner versehen, also die Zugangstür ganz vorne. Und ja, ich war eine Woche lang.
Das ist auch bei den Rechnern, man hat was
So, dann gibt es die Stimme als weitere Möglichkeit, jemanden zu identifizieren. Das bleibt inzwischen ganz gut, obwohl auch da beispielsweise Leute sehr gelten. Vielleicht verändert sich meine Stimme natürlich etwas. Und irgendwann habe ich ja mal meine Referenzstimme abgelegt, die wir dann jetzt verschließen dürfen. Aber im Großen und Ganzen sind die Systeme heute schon sehr viel besser geworden. Ich habe schon vor 20 Jahren mit so Spracherkennungssystemen gearbeitet. Die waren damals auch relativ wackelig in dem Sinne, dass schon die Veränderung der Stimme über den Tag hinweg unter Umständen zu Fehlern oder Fehlinterpretationen führt. Also man hat die Maschine morgens trainiert und nach dem Tag ist es schon nicht mehr im Stand. Aber da geht es ja wirklich nur darum, jetzt nicht aus einer Menge von einer Million Personen heraus aufgrund der Stimme jemanden zu identifizieren, sondern es geht nur darum, jemanden mit einer Ja-Nein-Entscheidung an die Kategorie zuzuordnen oder nicht. Also das System muss nur feststellen, ist das der Hals oder ist das der Hals. Und dann ist es sehr viel einfacher aus. Was relativ gut funktioniert als zusätzliches Verfahren, ist das Eintastverhalten. Also die Art und Weise, das zeitliche Muster, mit der Sie zum Beispiel nur Ihren Accountnamen und Ihr Passwort eintippen. Da gibt es halt welche, die arbeiten mit dem 10-Finger-System, die sind relativ schnell. Andere arbeiten mit 2 Fingern, auch relativ schnell. Und dritte wiederum brauchen relativ lang, bis sie da die jeweilige Taste erwischt haben. Und dieses spezifische Muster, das kann man vermessen, wenn wir einfach den Tastaturtreiber da so ein paar Messpunkte reinsetzen und die Millisekunden abgleichen. Und wie die Erfahrung zeigt, ist das relativ stabil und kann zumindest als zusätzliches Verfahren genutzt werden, sodass einer, der zwar ihr Passwort und Account kennt, versuchen kann, sich da einzuloggen, wenn aber gleichzeitig noch das Eintragsverhalten überprüft wird, zumal er das auch nicht so geübt hat, eingeübt hat wie Sie. Sie kriegen das ja vielleicht mehrmals täglich. Das machen die Finger schon ganz alleine. Der würde an der Stelle dann aufgeben. Ja, dann kann man den Leuten tief in die Augen gucken. Entweder nicht so tief, indem man nur die Regenbogenhaut betrachtet. Hier sehen Sie mal ein paar Bilder von der Iris unterschiedlicher Personen. Da ist nicht nur die Farbe unterschiedlich, wie wir das ja wissen, sondern eben auch diese Muster sehr charakteristisch. Und wenn man da bestimmte Beleuchtungsverhältnisse schafft, dass die Pupille sich entsprechend wohl definiert kontrahiert, dann klappt das mit einer erstaunlich guten Präzision, wie Sie hier sehen. Man kann auch etwas tiefer reingucken, auf die Netzhaut, auf die Retina. Das ist der etwas tieferer Eingriff, der aber zumindest nach diesen Zahlen hier keine deutlichen Vorteile gegenüber der Iris bringt. Höchstens insofern einen Vorteil bringt, als man das System nicht so leicht aufs Kreuz legen kann. Also vor 2-3 Jahren hat die CD da mal so einen Versuch gemacht und hat einfach dann mit entsprechenden Kontaktlinsen, die entsprechend nachbearbeitet waren, doch recht erfolgreich solche Iris-Erkennungssysteme aufs Kreuz gelegt, übrigens auch Fingerabdruckscanner aufs Kreuz gelegt. Wenn die Kamera irgendwie auf die Netzhaut direkt guckt, dann ist es etwas schwieriger zu fälschen. Ja, dann gibt es auch Gesichtserkennung. Da gibt es verschiedene Verfahren der
Ja, da gibt es so sogenannte Eigenfaces, die da berechnet werden. Man normiert dann Gesichter in einer bestimmten Weise, die werden da vom Format her zurechtgerückt. Und ja, da stecken eben einige etwas aufwendigere Algorithmen dahinter, die aber auch recht gut funktionieren, wenn auch nicht mit der Genauigkeit wie Iris- und Netzhauterkennung. Dann hat man gedacht, wir machen es den Leuten so einfach wie möglich und die müssen sonst auch laufend unterschreiben und auf diese Art und Weise ihre Authentizität nachweisen. Das kann man ja auch elektronisch machen. Und bei diesen Unterschriftsauthentisierungen geht es also nicht nur darum, wie das Schriftbild letztlich aussieht, sondern auch die ganze Schreibdynamik. Wir nehmen die elektronischen Griffe in die Hand, müssen dann auch ein entsprechendes Eingabefeld, ein empfindliches Feld ihre Unterschrift da produzieren. Und was Sie da unten daran Kurve sehen, beschreibt eben die Dynamik, mit der diese Unterschrift geleistet wurde. Und jemand, der ihre Unterschrift nachmacht, wird vermutlich nicht oder nur nach sehr viel Üben ihre Dynamik auch, ihre Schreibdynamik nachmachen können. So, dann gibt es natürlich noch andere Dinge, wie man Personen erkennt, geht die man dann aus. So sieht da vorne 100 Meter Entfernung einen Laufen von hinten oder von der Seite, aber sie erkennen ihn am Gang oder an seinen ausladenden Armbewegungen, wenn er was erzählt. Also an Mimik, Rhetorik und solchen Sachen kann man auch Leute erkennen. Als Zusatzinformation hat natürlich keine große Präzision. Und wenn man es eben ganz genau wissen will, dann bleibt natürlich immer noch die DNS, aber wer möchte sich kein jedes Mal piepsen lassen, wenn er sich bei seinem Computer einloggt. Also mit der Iris-Erkennung, das gab es ja auch mal irgendwo in so einem James-Bond-Film, wenn ich mich recht entsinne. Ja, auch einen irgendwie da so ein falsches Auge reingesetzt haben, das nachgemachte Auge des amerikanischen Präsidenten, das von seinem Scanner da abgetastet wurde. So, wenn Sie solche Systeme benutzen, dann haben Sie ja gesehen, Fehlerrate leider als 0,1%, dann macht es gewöhnlich Fehler. Man weiß jetzt nicht, welche Fehler damit gemeint wurden. Es gibt schon zwei Sorten von Fehler. Wenn man sagt, man Fehler erster und zweiter Art, aber es ist besser zu sagen, falsche Akzeptanz und falsche Ablehnung. Falsche Akzeptanz heißt, ich lasse jemand rein, der eigentlich ein unrechtmäßiger Nutzer ist. Der gaukelt einer was vor und ich merke es nicht, dass der nicht betrügt als System. Und die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, ich würde mich jetzt mit meiner etwas erkennbaren Stimme anmelden und das System würde sagen, nee, du bist nicht erhalten, du bleibst raus. Die Frage ist, man kann Systeme üblicherweise so parametrisieren, dass diese Fehler minimiert werden, aber man kann eigentlich nur entlang dieser Achse die Parameter hin und her schieben, sodass, wenn man das System scharf macht, also wenn man versucht, den einen Fehler zu minimieren, dann riskiert man üblicherweise, wenn man den anderen Fehler größer macht. Die Frage ist, wo würde man, wenn man schon diesen Kompromiss irgendwo finden muss, welcher Fehler ist sozusagen leichter zu verschmerzen? Aus Sicherheitsgründen. Und die sollte man sein System parametrisieren, so dass es eher die falsche Ablehnung minimiert. Dann müssten wir den Strich da hinsetzen oder so, dass es eher die falsche Akzeptanz gegeben wird. Wie der Strich gesetzt ist, wird eine eher rhetorische Frage gewesen. Also man will eher die falsche Akzeptanz minimieren, man möchte vermeiden, dass unrechtmäßige Besitzer reinkommen. Und nimmt dafür natürlich in Kauf, dass ab und zu mal ein rechtmäßiger Benutzer ausgesperrt wird. Der hat aber dann immer die Möglichkeit zu sagen, beim Systemverwalter anzurufen oder sonst was, sich zu beklagen, dass das durch das System ihn nicht reingelassen wird. Das ist auch eine etwas ältere Folie von einem Dachverband, Industriedachverband solcher Firmen, die solche biometrischen Verfahren herstellen. Und wir haben da mal bezüglich Intrusiveness, Accuracy, Cost and Effort diese verschiedenen Verfahren beschrieben. Das ideale biometrische Verfahren wäre hier ganz außen, also mit minimaler Intrusiveness, mit minimalem Effort und minimalen Kosten ein Maximum an Accuracy zu erreichen. Die realen Verfahren weichen aber erheblich ab. Keystroke Dynamics sind natürlich sind überhaupt nicht intrusive, kosten auch nichts oder kaum was. Wir müssen einen bestimmten Aufwand betreiben, um die entsprechenden Messpunkte in die Tastaturtreiber zu setzen und das auszuwerten. Aber dafür ist die Accuracy auch entsprechend schlecht. Ja, und so kann man sich das Bild hier mal angucken, wie die unterschiedlichen Verfahren da von diesem Industrieverband bei Netflix eingeschätzt werden. Gut, neben diesen biometrischen Verfahren haben wir noch, also das war jetzt was man ist, jetzt kommt was man hat, Schlüssel für den Terminal, das gab es auch mal. Als ich mal als Assistent für so eine größere IBM-Maschine zuständig war, hatten wir wirklich Terminals, waren kräftige Geräte, so 20, 25 Kilo, kosten auch ungefähr 20, 25 Kilo Mark, 25.000 Mark. Die hatten alle Schlüssel. Wenn man einfach, wenn man irgendwie rausgeht, zu verletzen oder so, ein Stück oben einsteckt und kann man zurück einfach ein Screen-Lock gemacht und auch ein Keyboard-Lock gemacht. Und wenn man zurückkam, hat man die Stücke reingesteckt und wieder umgedreht. Codekarten gehören auch dazu. Als ich hier anfing, 2001 und wenn man den Programmrechner beschaffen musste, ist auch nur Keyboards mit Kartenleser beschafft. In der Hoffnung, dass wir innerhalb der nächsten Monate Chipkarten für alle Mitglieder zur Verfügung stehen und diese ganze Technologie, diese ganze Nutzung hier im Haus steht, aber ist bisher nicht eingetreten. Wir haben zwar inzwischen Maschinen lesbar, ausweise hier, aber die flächendeckende Nutzung, dass es wirklich wieder mit diesen Chipkarten authentisiert, findet noch nicht statt. Könnte man wieder so versuchen, erlauben, das zu nutzen. Man hat es aber herausgestellt, dass die Geräte, die das Tool geschafft hatte, nicht mit Windows Vista kompatibel waren. Wir hatten aber die Rechner, die es inzwischen schon mit Windows Vista ausgestattet und haben die beiden Sachen wieder nicht zusammengepasst. Aber das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren hier an der TU wahrscheinlich auch flächendeckend durchsetzen, dass man mit Hilfe von Chipkarten dann beispielsweise auch dann sich an irgendein Terminal setzt und sich zur Kundung anmeldet und nicht mehr in der Warteschlange stehen muss. Oder in gleicher Weise auch, wenn ich das so Ergebnisse erfährt. So, andere Möglichkeit ist, man vereinbart ein Geheimnis. Und das Geheimnis besteht häufig aus einer Zeichenkette, meistens einer bestimmten Länge. Und das nennt man dann ein Passwort. Man kann aber auch andere Geheimnisse austauschen. Zum Beispiel, es werden eine Menge von Fakten vereinbart, 10, 15 Fakten. Geburtsname oder Großmutter oder ich weiß nicht was, die hinterlegt werden und wovon dann das System eine Teilmenge jeweils auswählt. Um jemanden, der jetzt einmalig auf die Leitung abhört oder die Leitung abhört, die ganze Information preiszugeben. Der packt nur 2, 3 und 15 Sachen ab. Und jetzt sind wir auf der anderen. Andere Möglichkeit ist, es ist ein Algorithmus vereinbart. Also, der Algorithmus ist irgendwie x hoch 4 plus 3, x hoch 3, minus Wurzel aus, sinus x im Quadrat. Und dann, wenn Sie sich einloggen wollen, dann nennt das System eine Zahl, 7,158. Und Sie rechnen den Algorithmus aus, und Sie rechnen den Verlies. Geben das dann auf 20 Stellen genau ein. Wenn Sie sich berechnet haben, dann sind Sie hier. Kann man natürlich auch ein bisschen einhaken. Wie Sie alle wissen, hängt man immer noch an sogenannten wiederverwendbaren Passwörtern. Und so ist das auch noch bei uns in der Fakultät, in der Institution wesentlich. Also eine zwischen dem System und dem Benutzer individuell vereinbarte Zeichenkette X, die dann wiederverwendbar heißt, wenn ich diese Zeichenkette nicht nur für einen Authentisierungsvorgang, sondern für mehrere Authentisierungsvorgänge benutzen kann. Und diese Passwörter, diese Zeichenketten, die da vereinbart sind, die müssen natürlich irgendwo im System abgespeichert sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind irgendwo im Klartext abgespeichert oder sie sind verschlüsselt abgespeichert, aber in einer Weise, dass zumindest dieses Überprüfungsprogramm, die den Schlüssel kennt und diese Passwortdatei lesen kann, oder was man eben bei Unix oder bei nicht nur bei Unix, sondern auch bei Windows-Systemen heute in der Regel hat, dass so eine Einwegverschlüsselung, also jeder Kryptograf würde sich der Magen umdrehen, wenn er sehen würde, das ist sowas hier als Verschlüsselung bezeichnet. Es ist eine Einwegfunktion, ja eine Art Hash-Funktion, die auf dieses Passwort angewendet wird und die dann eine weitere Zeichenkette produziert. Und diese Zeichenkette, die wir dann, und das im Prinzip sogar lesbar für jedermann, in einer Datei wichtig ist, dass diese Funktion V, die die Abbildung macht, nicht invertierbar ist. Also man darf nicht von diesem V von PW auf PW zurückkommen. Als ich damals mit dem IBM-System Passwörter verwaltet habe, da hatte ich als Systemadministrator vollen Zugriff auf die Passwörter. Das heißt, ich habe die alle gesehen und habe mich auch gewundert, dass wir schwache Passwörter an den ganzen Kollegen benutzen. Wir hatten dann ein Kooperationsprojekt mit einem IBM-Forschungszentrum, manchmal das auch alle Accounts Ja, Unix, als das, mit dem Sie auch meistens arbeiten. Traditionell werden Passwörter mit einer maximalen Länge von 8 Zeichen verwendet. Das heißt, Sie können längeres Passwort nehmen, aber alles, was über 8 Zeichen hinausgeht, ist nicht mehr relevant für ein paar Abschnitte. Und diese 8 Zeichen werden als Secret ASCII gewertet oder verwendet und dann in 7x8, 56 Bit umgewandelt. Und diese 56 Bit werden dann entsprechend zu einer eigenen Funktion in eine andere Zeichenkette verwandelt, sodass das Passwort nicht in seinem Klartext, sondern in dieser verschlüsselten Form in der Passwortdatei, die typischerweise damit abgespeichert werden. Diese Funktion, die jetzt das Klartextpasswort in dieses verschlüsselte Passwort überträgt, die heißt Crypt, also ein Programm, das man aufrufen kann und das intern so eine Art modifiziertes S verwendet, wird gleich noch genau was dazu sagen. Zusätzlich zu dem Passwort wird aber noch eine Zufallszahl erzeugt, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Sie das Passwort neu generieren. Und diese Zufallszahl wird auch Salz oder Salt genannt, sozusagen die Größe des Ganzen, ist ein 12-Bit breites Bild, 2048 mögliche Werte, 4096 mögliche Werte. Und das wird auf den Des-Algorithmus angewendet, oder das wirkt auf interne Tabellen im Des-Algorithmus und sorgt dafür, dass zwei Leute, die jetzt zufällig das gleiche Passwort verwenden, nicht das gleiche verschlüsselte Passwort haben. Weil sonst können Sie ja, wenn Sie mal annehmen, dass diese Datei lesbar ist, können Sie da durchgehen und können feststellen, ach, an meiner Stelle steht diese Zeichenkette. Und bei meinem Kollegen Y steht die gleiche Zeichenkette. Also hat er offensichtlich das gleiche Passwort wie ich. Kann ich mich also mit diesem Passwort als eher einloggen. Und genau das wird verhindert, wenn man eben beim Generieren dieses Passworts einen entsprechenden Solve-Wert verwendet, der eben nur sehr unwahrscheinlich dann auch wiederum derselbe ist. Eigentlich sollte dieser Solve-Wert eine echte Zufallszahl sein, ist sie aber nicht, weil die meisten Implementierungen nimmt man nur, greift man dieses System nur ab und macht mit dem aktuellen Zeitwert. Das hat mit Zufall nicht mehr so viel zu tun. So, heute muss man nicht dieses Crypt verwenden, sondern es gibt andere Algorithmen, wie zum Beispiel MD5 oder Blobfish, über die Jörg vielleicht gesprochen hat, zur Verfügung in den Unix- und in den Unix-basierten Systemen. So, das Ganze muss man sich so vorstellen. Da gibt es also diese Passworttabelle und da hat jedes User-ID, jeder Account hat hier den Eintrag und da steht der User-ID drin. Und dann steht der Source da drin, direkt lesbar. Und bei der Erzeugung passiert dann Folgendes, der User gibt seine ID ein und dann wird hier diese Zeile ausgewählt. Dann wird das Salt generiert, zufällig, wirkt auf diesen Crypt-Algorithmus in irgendeiner Art und Weise und dann wird das Passwort hier eingegeben, das Sie jetzt zu diesem Zeitpunkt neu gewählt haben. Und das geht als Schlüssel in diesen Des-Algorithmus, der sich hinter diesem Crypt verbirgt ein. Sie erinnern sich vielleicht, S hat gerade eine Schlüssellänge von 56 Bit und transformiert 64 Bitblöcke in 64 Bitblöcke. Wenn wir gleich mal sehen, was da 64 Bitblöcke sind. Jedenfalls ihr Passwort geht hier als Schlüssel ein. Und hinten heraus kommen in der Tat 64 Bit, die entsprechend als 11 Characters dargestellt werden. Und die setzt man hier hinten rein. Wenn jetzt, das ist die Erzeugung, wenn es jetzt irgendwann später einloggt, dann wird ja zuerst das User-ID abgefragt. Dadurch wird diese korrekte, die zu Ihnen gehörige Zeile ausgewählt und dann geben Sie Ihr Passwort ein. Das wird wiederum in diese 56-Bit dargestellt. Das System holt aus dieser Zeile den Salt-Wert, der für Sie gilt, und dann muss das Ergebnis von dem Crypt das gleiche sein, wie das, was hier abgespeichert wurde. Und nur wenn das gleiche ist, dann sind sie drin, andernfalls gehen sie raus. Der Krypt-Algorithmus selbst funktioniert so, dass ihr das Salt reingeht, intern, und das Passwort als Schlüssel. Ja, und jetzt geht es halt darum, dass das 64-Bit-Blöcke in 64-Bit-Blöcke verschlüsselt. Und was wird hier verschlüsselt? Die Null. Einfach eine 64-Bit-breite Null wird hier reingesteckt mit Ihrem Passwort in den 56-Bit verschlüsselt, kommt hier hinten raus, wird dann aber nicht sofort verwendet, sondern hier zurückgeführt, vorne wieder reingesteckt und das 25 Mal gemacht. Und erst dann geht es hier hinten raus. Dann wird diese Transformation in die 11 Character vorgenommen, wobei hier auch nur ein Teil des Alphabets genommen wird, also nur Punkt, Komma, Dezimal 0 bis 9, die Großbuchstaben und Kleinbuchstaben sind zulässig. Das letzte, jeweils 6-Bit, werden da zusammengefasst. Entsprechend ist das letzte Zeichen, für das bleiben nur noch 4-Bit zur Verfügung. Das kann ich mir die ganzen Werte annehmen.
Okay. So, wie sicher ist das Ganze?
Nehmen wir mal an, PWL ist halt die Passwortlänge. Und A, der Umfang des Alphabets, aus dem man die Passwörter bilden kann. Dann kann man insgesamt offensichtlich P gleich A hoch PWL verschiedene Passwörter erzeugen. Wenn wir das jetzt mal anwenden auf unser Unix-Desk und sagen, wir haben den 7-Bit-Algorithmus zur Verfügung, in dem wir unsere Passwörter wählen können. Dann muss man ein paar Kontrollzeichen wegnehmen, die nicht zulässig sind, weil sie vom Betriebssystem, also schon vom Tastaturtreiber ausgefiltert werden, also als Sonderzeichen. Dann haben wir gleich noch etwa 120 Zeichen übrig, die im Rahmen eines Passworts verwendet werden können. Bei einer Passwortlänge von 8, so war es ja gerade, ergibt sich dann ein Passwortraum von 120 hoch 8 und das sind eben genauso viele Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, also doch eine relativ große Zahl unterschiedlicher Passwörter. Wenn man jetzt ganz naiv rechnet und sagt, naja, wie lange brauche ich jetzt, um durch Probieren hier das richtige Passwort zu finden, wenn es so viele unterschiedliche Passwörter gibt, unter der Annahme der Gleichverteilung, das heißt, jedes Passwort ist gleich wahrscheinlich, aus diesen 128 Passwörtern. Und wenn man davon ausgeht, dass man für so einen Vergleich, also Aufruf von so einer Kryptfunktion, eine Millisekunde benötigt, dann braucht man im Mittel 0,5 mal P mal eine Millisekunde, also 681.731 Jahre. Das könnte einen beruhigen, wenn man wüsste, dass die Annahmen unter der diese Rechnung stattgefunden hat, ganz zutreffen. Und das ist welche Annahme? Die der Gleichverteilung. Klar. Es ist nicht so, dass jeder String von diesen 120 durch 8 mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Passwort von irgendjemand gewählt wird. Und da tun wir schon ziemlich nah an der kritischen Stelle von Verwendung von Passwörtern. Ja, das ist eine etwas alte Annahme. Heute schafft man so einen Rückaufruf in modernen, auf modernen Prozessoren. Ja. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung. Time required to test the single password against the specified password space when being able to perform 240.000 evaluations of CRYPT per second. Also recht läuft es also 4 Mikrosekunden pro CRYPT-Aufruf. So, dann sieht man ungefähr, wie lange es dauert, um jetzt mit einer erschöpfenden Suche hier erfolgreich zu sein, abhängig davon, wie groß der Passwortraum ist. Wenn man also nur die 10 Ziffern nimmt, dann ist man, also die 10 Ziffern nimmt, hier hat man noch die Abhängigkeit von der Passwortlänge, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist man selbst bei 9 Ziffern innerhalb von 1,2 Stunden durch den ganzen Passwort. Bei 26 Lowercase Charakter dauert es immerhin noch 271 Tage. Auf einem Prozessor, der diese Leistungsfähigkeit hat. Und erst wenn man ja, so in diesen Bereich hier kommt, dauert es entsprechend lang. Und auch nur, wenn man das Passwort auch entsprechend lang wählt. Nur wenn wir so ein Gefühl dafür haben, wie lange es heute tatsächlich dauert, unter der Annahme einer Gleichverteilung. So, aber das stimmt ja nicht, sondern, wie wir alle wissen, neigen die Leute dazu, Passwörter zu wählen, die sie sich auch merken können. Verständlich. Weil wir will schon irgendwie eine vielen Kombination aus Ziffernzeichen und Sonderzeichen sich merken. Und in diesem Widerspruch steht wieder der Benutzer Mnemotechnik, Technik gegen Sicherheit. Und die meisten Benutzer entscheiden sich halt immer noch für die leichte Merkbarkeit und greifen immer noch das seit 20 Jahren vor die Nase gehalten liegen und auf den Namen der Freundin, den des Dackels oder die sonstige leicht findbaren Sachen zurück oder wieder auf irgendwelche Begriffe. Irgendwann haben meine Kollegen von IBM dann umgeschaltet und haben nicht mehr europäische Großstädte genommen, sondern Weinsorten. Weil ich dann plötzlich irgendwie Riesling und Silvaner und Cabernet und andere Sachen gefunden als Passwort. Also Tatsache ist immer noch, dass man, wenn man Passwörter knacken will, davon ausgehen kann, dass ein signifikanter Teil der Benutzer Passwörter benutzt, die in irgendeinem Wörterbuch gefunden werden können. Und dann greift eben die sogenannte Wörterbuchattacke. Sie müssen sich überlegen, obwohl Wörterbücher groß sind und da viele Einträge drin sind, wenn Sie sich auf die Wörter beschränken, die in einem Wörterbuch gefunden werden, wenn man annehmen, dass das ein großes Wörterbuch ist mit 1 Million Einträgen, dann schöpfen Sie
den Passwortraum nutze ich diesen Bruchteil hier aus. Und Wörterbuchattacke als Begriff meint, dass man sich wirklich eine Passwortdatei besorgt und die ist auch in vielen Fällen noch lesbar, nicht bei uns, aber durchaus, und ein rechnergestütztes Wörterbuch mit 100.000, 200.000 Einträgen. Dann bearbeitet man dieses Wörterbuch. Das heißt, jeder Eintrag wird direkt verschlüsselt und zwar mit allen 4096 möglichen Werten versorgt. Das dauert eine Weile, aber nicht zu lange. Und das ist ein einmaliger Aufwand, weil die Ergebnisse legt man in einer Tabelle ab. Und dann müssen Sie nur noch Ihre Passwortdatei Eintrag für Eintrag durchgehen und gucken, ob dieses verschlüsselte Passwort hier in Ihrer Tabelle irgendwo auftaucht. Und schon haben Sie das Passwort gefunden. Also damit finden Sie alle Passwörter, die auch im Wörterbuch stehen. Und das ist auch so der Kern von modernen Passwort-Crackern. Die machen dann allerdings noch so eine Variante, dass sie jedes Wort auch noch spiegeln. Die machen so kleine Permutationen noch dran. Oder spielen noch ein bisschen am Anfang und Ende mit Uppercase und Lowercase, machen also an diesen Wörterbuchwörtern kleine Variationen oder ersetzen das erste oder das letzte Zeichen mit einer Ziffer. Machen also so 100 Variationen pro Wort zusätzlich und kommen dann auch relativ gute Referate. Es geht ja meistens nicht darum, einen gezielten Account zu knacken, sondern unter den 1000 Accounts oder 10.000 Accounts eines Systems genau einen schwachen zu knacken. In dem findet man mit großer Wahrscheinlichkeit. So, deswegen sollte man Passwortdateien, obwohl die Passwörter nur verschlüsselt abgelegt sind, leseschützen oder wie man das typischerweise in Unix tut, mit solchen Shadow Password Files zu arbeiten, das heißt in der BTC Passwd steht das Passwort gar nicht, sondern ist irgendwo dann woanders abgelegt, lesegeschützt. Ja, alternativ zu kurz gibt es, hatte ich vorhin schon erwähnt, Blowfish MD5. Die dann auch mit größeren Sortlängen arbeiten und zum Teil auch mit größeren Passwortlängen arbeiten. Hier 55 Zeichen anstelle von 8 Zeichen, hier eine beliebige Anzahl. Und deren Sicherheit ist dann auch deutlich höher als die von diesem alten Unix-Betrag. Ja, aus dem gleichen Artikel, den ich eben schon mal Ergebnisse vorgezeigt hatte, sieht man auch den Aufwand für die unterschiedlichen Kryptvarianten. Also die anderen sind zum Teil auch sehr viel, obwohl sie sicherer sind, sehr viel effizienter, in dem Sinne, dass man mehr Krypts pro Sekunde durchführt. Empirische Untersuchungen, die schon ein paar Jahre her sind, der heute ich fürchte, das hat sich nicht so dramatisch verbessert, haben gezeigt oder haben bestätigt, dass die Benutzer immer noch sehr unverantwortlich mit ihren Passwörtern umgehen. Man hat also bei einer größeren Untersuchung, wo man fast 14.000 untersucht hat, immerhin 55 Passwörter gefunden, die Länge 1 hat. 87, die Länge 2 hat und so weiter. Und nur 42% damit die längste, die vorgeschriebene Länge, Mindestlänge von 8 Zeichen. Dann hat man auch festgestellt, von denjenigen, die jetzt keine kryptischen Kombinationen nehmen, 368 Personen ihren Accountnamen, was man das Wort verwenden kann. Also auch etwas, was man schnell mal ausprobieren sollte und die ganzen Hack-Programme nutzen das natürlich auch. Dann gibt es diejenigen, die kommen sich besonders schlau vor, weil sie irgendwie so eine Diagonale auf der Tastatur, zwei Diagonalen auf der Tastatur nehmen. Das sieht zwar kryptisch aus, ist aber in Wirklichkeit trotzdem sehr systematisch und auch etwas, was als erstes gleich überprüft wird. Auch da fand man relativ schnell Ergebnisse. Was ich hier sehe, ist, sozusagen ein Erfolgsindex für ein Crack-Programm. Also diese Cost-Benefit-Ratio drückt aus, wie der erwartete Kosten-Nutzen-Aufwand ist. Also wenn man es mit User- und Account-Name versucht und dann auch bestimmte Varianten mit Upper-, Lowercase und so berücksichtigt, dann ist man mit einem relativ großer Wahrscheinlichkeit trotz relativ geringem Aufwand erfolgreich. Ja, dann gibt es solche, die nehmen nur Zahlen, typischerweise dann auch Geburtstage, oder Sie sehen hier Female Names, Male Names, dann irgendwelche Figuren aus Shakespeare Dramen und Famous People, Yiddish Words, biblische Namen und ähnliches. Und eine etwas größere Zahl drückt hier immer aus, da sollte man als erstes versuchen, wenn man so ein Passwort-Tracker schreibt. Das ist eine noch ältere Ausgabe, Angabe, die eben auch belegt, also zumindest damals, heute vielleicht nicht mehr in dem Maße, Passwörter zu nutzen. Ja, grundsätzlich hat man das Problem, dass Passwörter auch noch weitergegeben werden, dass sie gelegentlich erraten werden können, wenn sie eben aus dem sozialen Umfeld der entsprechenden Person kommen, wenn man das kennt. Leute, die sehr langsam sind beim Tippen, laufen Gefahr, dass ihnen jemand über die Schulter guckt, wenn man das Passwort eingibt. IBM hat mal eine interne Untersuchung gemacht und ist durch ihre Labors gelaufen und hat einfach mal geguckt, an wie vielen Bildschirmen die Post-it-Zettel kleben oder unterm Tisch. Und ich glaube, in 20% der Fälle können Sie gelten Zettel nicht mit Passwörtern gefunden. Entweder direkt am Bildschirm oder in unmittelbarer Nähe. Social Engineering hatte ich schon genannt. Anruf vom Systemverwalter. Herr X, Sie sind doch der User hier und wir haben Probleme mit Ihrem Account. Setzen Sie doch mal bitte Ihr Passwort auf diesen Wert. Sie können es dann anschließend wieder auf den alten Wert zurücksetzen. Und schon ist es passiert. Dann gibt es das Problem, dass Systeme häufig mit einem Default, auch Datenbanksystemen, mit einem Default- oder Initialpasswortwert ausgeliefert werden, auch Betriebssysteme mit einem Default-Wert für den Systemadministrator. Und manchmal, man fragt sich warum, aber es ist so, sich die drei, vier zuständigen Personen, Systemverwalter irgendwie nicht auf ein neues Passwort einigen, sondern es ganz oft auf diesen initialen Zustand belassen. Also bei dem alten VMS-Betriebssystem, es wurde immer mit als Passwort mit RETS-DNS als Initialwert ausgeliefert. Und in vielen Fällen war dann auch ein Jahr dasselbe. Soweit für heute. Schöne Woche.